So, guten Morgen. Frohes neues Jahr. So, es ist schön, dass wir uns alle wiedersehen können, alle wohlbehütet. Manche sind natürlich noch in der Urlaubszeit. Und dass wir dieses Jahr, neue Jahr 2018 schon wieder begonnen haben. In den letzten Wochen hat mich die Geburt Jesu, natürlich auch durch Weihnachten, ja, sehr beschäftigt. Und es ist total spannend, immer mehr zu erfahren, was es damit genau auf sich hat. Wir kennen natürlich die Bethlehem-Geschichte rauf und runter. Und ich möchte mit euch nicht die Geburt Jesu jetzt beschreiben, sondern Jesu, als er 8 Tage alt war. Eine Passage aus Lukas 2. Der Ziel meiner Predigt wird es sein, dass wir diesen Anfang von Jesu Leben besser kennenlernen und dann auch die Bedeutung für uns als Christen umfassender verstehen. Was könnte ja eine Bedeutung dahinter stehen? Und als zweites möchte ich mit euch den vielleicht Widerspruch gegen Gnade und Gesetz betrachten. Das wird vielleicht nicht umfassend genug sein, aber ich werde zumindest anreißen, weil das ist ein Thema der Bibel oder das uns doch auch als Christen beschäftigt und ich denke, das wäre wichtig, darüber auch zu sprechen. Schlag mal auf Lukas 2, wenn ihr die Bibel dabei habt, die Verse 21 bis 24. Ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Lukas 2. Und als 8 Tage vorüber waren und er beschnitten werden sollte, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der von dem Engel genannt worden war, bevor er im Mutterleib empfangen wurde. Und als für sie die Tage der Reinigung, die das Gesetz des Moses vorschreibt, vorüber waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn zu weihen. Wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alles Männliche, was den Mutterschoß öffnet, soll als dem Herrn geheiligt gelten. Auch wollten sie ein Opfer darbringen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht, 1 paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Dieser Abschnitt beschreibt die Tage nach der Geburt Jesu. Und ich denke, es ist wichtig, das Leben von Jesus von der Geburt an besser zu verstehen. Jesus ist vollkommen in der Tradition und im Glauben der Juden herangewachsen. Und in dieser Bibelstelle von 21 bis 24 werden 3 jüdische Gebote von den Eltern befolgt. Das erste Gebot, das ist der Bund der Beschneidung, als Jesus 8 Tage alt ist. Diese Beschneidung gilt für heute für alle Juden, für ihre Identität. Die Beschneidung bezeugt den Bund mit seinem Volk und gilt seit Abraham. Das kann man nachlesen im 1. Mose 1, Verse 10 bis 13, wo Abraham den Bund mit Abraham beschließt. Die Beschneidung am 8. Tag ist eigentlich von Gott perfekt gewählt. Es ist so, dass medizinisch auch die Wundheilung am 8. Tag erst möglich ist, das Schmerzempfinden aber der Säuglinge noch nicht so ausgeprägt ist. Andererseits wird auch gesagt, dass die erliegende 8 diesen ewigen Bund darstellt mit Gott. Wisst ihr, dass jedes Jahr, 8 Tage nach Heiligabend, haben wir Neujahr. Und das ist auch ein Symbol für uns. Ich denke, Gott erinnert uns jedes Jahr daran, wenn wir Neujahr feiern, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. Auch mit uns. Denn dieser Bund erneuert unser Leben und heiligt uns. Denn die Beschneidung Jesu hat auch die Bedeutung, dass das Blut bereits bei der Beschneidung fließt. Jesus wird beschnitten, dabei fließt Blut. Und das zweite Mal fließt Blut, als Jesus am Kreuz hängt. Denn ohne Blut, das ist auch wichtig, kann kein Bund geschlossen werden. Weder der Bund mit Abraham eben, noch der Bund mit uns. Und dann verstehen wir das Kreuz auch besser. Das Blut Jesu ist kostbar für uns. Das zweite Gebot ist die sogenannte Darstellung oder Weihung im Tempel. Sie erfolgte nach der Reinigung Marias, also sagen wir 40 Tage nach seiner Geburt. Es ist auch interessant, wie oft die Familie reisen musste. Sie waren erst in Bethlehem, dann waren sie in Nazareth, dann wieder in Jerusalem, dann in Ägypten. Sehr viel unterwegs. Und die Darstellung, die erfolgte im Tempel, also in Jerusalem. Aber was bedeutet das? Da möchte ich mit euch kurz die Stelle auch lesen, in 2. Mose 13, Vers 2. Das ist der Elberfelder, habe ich hier. Hier heißt es: Heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst im Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Das heißt im Prinzip, da Jesus das Erste, der Erstgeborene ist von Maria, gehört er Gott und wird dementsprechend Priester sein. Er ist Priester. Nach 4. Mose 3, Vers 40 und folgende, das steht auch in der Schrift, wird das Priestertum dann erst auf die Leviten übertragen. Aber da das einmal festgelegt worden ist, dass die Erstgeborenen Gott gehören, müssen sie losgekauft, freigekauft werden von Gott durch 5 Schekel Silber, kann heute noch der erstgeborene Sohn freigekauft werden. Das wird auch als Lösegeld bezeichnet. Erstmal ist es für uns heute irgendwie unvorstellbar. Wenn jemand ein Kind geboren hat, einen Sohn, ja, ab nach Gott, das kennen wir. Ja, das ist bei Samuel, dann wundern wir uns, aber das war eigentlich Gesetz. Das war von Gott so festgelegt. Und warum? Weil Gott sagt, ich bin der Herr. Punkt. Das ist erstmal wichtig, was für einen Anspruch Gott auf uns erhebt, auch eben damals. Es ist auch erstaunlich, dass Jesus nicht als Levit geboren ist, weil das wäre vom Priestertum her auch vorstellbar, dass er der hohe Priester ist. Aber es ist schon im 1. Mose 49, Vers 10 prophezeit, dass Jesus aus dem Stamm Juda geboren wird. Und für uns gilt auch eine Parallele, wie bei der Beschneidung. Jesus wird ja bei der Weihe, wird er vom Priesterdienst losgekauft, damit er diesen Dienst an uns Menschen ausführen kann. Sonst wäre er von Gott, bei Gott, wieder bei Gott. Dann hätte er diese Aufgabe nicht erfüllen können. Am Kreuz wird Jesus für uns als Lösegeld eingesetzt. Und wir sagen immer, wir werden losgekauft von Satan. Das stimmt mit Sicherheit. Nur interessanterweise die jüdische Denkweise, dass auch das Lösegeld an Gott gezahlt werden kann, um dort losgekauft zu werden, ist ein ganz neuer Gedanke für mich und ist auch inspirierend, weil wir dann auch hier für Gott wirken können. Sonst würden wir nach der Taufe wahrscheinlich auch direkt zu Gott gehen. So haben das die Juden gesehen und ich finde das einen sehr inspirierenden Gedanken. Das dritte Gebot ist das Opfer der Reinigung Marias, 40 Tage nach der Geburt. Das wird auch beschrieben in 3. Mose 12, Vers 1 bis 8. Dafür wird normalerweise ein Lamm hergegeben und eine Taube oder eine Turteltaube. Aber ein Lamm ist dabei. Für Ärmere, steht da auch geschrieben, reichen bereits 2 Tauben als Opfer oder 2 Turteltauben. Da das geopfert wird, ist es auch eindeutig, dass Jesus in einer armen Familie aufwächst. Die Reinigungsgebote jetzt der Maria und weitere Reinigungsgebote zeigen uns natürlich, wie wichtig Gott unsere Heiligung ist. Er möchte uns helfen, dass wir ihm mit reinem Herzen nahen. Für uns Christen dient Jesu Blut als Reinigung von unserer Schuld. Wichtig ist, dass dieses Blut immer wieder auch in Anspruch genommen wird, indem wir die Vergebung Jesu für uns annehmen. Das haben wir im Herrn mal gemacht und können diesen Bund jeden Tag erneuern, indem wir uns zu ihm wenden. Ich denke, die 3 Gebote zu Beginn hier von Jesu Leben zeigen uns, dass Jesus ganz mit seinen Eltern natürlich in der Tradition des Glaubens der Juden groß geworden ist. Und für mich ist das wichtig, weil ich möchte auch eine tiefere und ein besseres Verständnis zum Judentum gewinnen. Denn wenn ich das wie bislang, wenn ich das negativ sehe oder im Dunkeln betrachte, dann nehme ich das Alte Testament heran, das Gesetz, und sehe es jetzt zum Kontrastpunkt zum Neuen Testament. Und desto dunkler das Gesetz eben im Dunkeln liegt, desto stärker kann Jesu Licht hervorleuchten. Dann sage ich aber auch damit, dass die Juden falsch liegen natürlich mit ihrer Haltung Gott gegenüber. Und dann verkenne ich wahrscheinlich, dass Gott da ja durchaus seine Gedanken dazu hatte, dass er, was er in der Bibel beschreibt, wichtig ist. Und dass er ein Volk erwählt hat, dass Jesus als Jude geboren wurde und dass es eine Bedeutung hat. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 17 bis 19, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen, bis alles geschieht. Wer also auch nur eines dieser Gebote auflöst, und sei es das Kleinste, und die Menschen so lehrt, wie der wird der Geringste sein im Himmelreich. Wer aber tut, was das Gebot verlangt, und so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Jesus war bereit und hat es eingehalten. Jesus hat die Gebote Gottes befolgt. Wenn ich also negativ über die Gesetze rede, dann und sie falsch betrachte, dann kann ich auch mich schnell über Gott stellen und sagen, naja, es war ja im Prinzip alles unnützes Zeug. Und damit stelle ich mich letztendlich auch über Gott und sage, naja, ich weiß es halt besser. Jesus hat zwar gemacht, aber war wohl falsch. Jesus hat das mit Sicherheit nicht umsonst gemacht, die Gesetze einzuhalten. Es ist sicherlich vom Sprachgebrauch immer schwierig für uns, wenn wir Gesetz und Gebote hören. Im griechischen Wort ist das Wort Nomos, das Wort Gesetz und Gebot. Im Hebräischen die Entsprechung ist Tora. Wobei Nomos mehr von dem Geschriebenen, von dem Gesetz ausgeht, was letztendlich uns richtet. Das Wort Tora bedeutet eigentlich Unterricht oder Weisung. Und es gibt einen großen Unterschied, denn das Wort Tora wird von der Person her gedacht. Der die Weisung gibt. Und nicht der uns die Gesetze auf den Kopf schlägt. Ein großer Unterschied. Vielleicht ist daher auch viel Missverständnis vorhanden. Und natürlich ist die vollkommene Erfüllung des Gesetzes nur durch Jesus möglich. Denn bereits im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeiungen, die auf Jesus zutreffen. Und er erfüllt sie. Dennoch kann es diesen Widerspruch geben. Und das ist auch durchaus verständlich, weil es diesen Widerspruch irgendwo erstmal offensichtlich gibt. Beispielsweise denken wir an den Brief, den Paulus geschrieben hat an die Galater. Der ganze Brief handelt eigentlich nur davon, zu sagen, es gibt das Gesetz und das ist eben, was uns richtet und es gibt eben die Gnade oder den Glauben an Jesus, der uns rettet. Entscheidend, denke ich mir, dass es nicht im Widerspruch steht gegenüber Jesus natürlich und gegenüber Gottes Geboten, ist zu verstehen. Einmal, das ist ganz wichtig. Bei den Galatern kamen Judaisten, die Christen, die eigentlich Heiden waren und dann Christen geworden sind, gezwungen haben, sich beschneiden zu lassen und das mosaische Gesetz jetzt einzuhalten. Das war ja so, wenn jemand jetzt kommen würde aus Israel, würde sagen, pass mal auf, ihr müsst alle Juden werden. Dann seid ihr richtige, wahre Christen. Und das haben die Menschen tatsächlich auch geglaubt. Und das ist ein ganz großes Thema des ganzen Neuen Testamentes. Das zieht sich durch so viele Briefe. Immer wieder, nein, ihr seid Christen und damit seid ihr schon geheiligt. Und daher auch dann oft diese sehr, sehr starken Worte. Wahrscheinlich ging es auch gar nicht anders, um die Menschen wachzurütteln. Ja? Ich lese mal eine Passage vor, damit es mal klar wird, wie Paulus das formuliert. Galater 3, 5 bis 13 und die Verse 21 bis 29. Versucht euch mal reinzudenken. Situation ist Galater, es gibt Juden, die wollen, dass ihr als Christen nochmal Juden werdet. Da sagt Paulus, ich frage darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt? Oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Erinnert euch doch einmal daran, was von Abraham gesagt ist. Also er bezieht sich hier auch aufs Alte Testament. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündigte schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt, verflucht ist, der sich nicht an das ganze Gesetz hält und danach lebt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Denn in der Schrift heißt es an einer anderen Stelle, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut, also an ihm glaubt. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Dann ab Vers 21. Soll man nun daraus schließen, dass Gottes Zusagen und das Gesetz einander widersprechen? Das könnte man ja jetzt denken. Und jetzt die Antwort, auf keinen Fall. Das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, kann uns ja schließlich kein neues Leben schenken. Nur dann käme unsere Anerkennung vor Gott tatsächlich durch die Erfüllung des Gesetzes. Aber in der Heiligen Schrift heißt es eindeutig, dass wir alle Gefangene der Sünde sind. Gott wollte uns das, was er versprochen hatte, durch den Glauben an Jesus Christus schenken. Nur wer an ihn glaubt, sollte erleben, wie sich Gottes Zusage erfüllt. Bevor aber der Glaube kam, waren wir Gefangene der Sünde, vom Gesetz scharf bewacht. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Nun seid ihr alle zu Kinder Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinem Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Punkt. Das ist natürlich total wichtig. Durch Christus bekommen wir alles, was Gott zugesagt hat. Wir brauchen keine Juden werden. Wir sind in Christus geheiligt. Durch den Glauben an Jesus haben wir alles erfüllt. Uns gehören diese Zusagen. Das Gesetz macht uns nicht frei, sondern bindet uns eher. Es gibt diesen, also erstmal offensichtlichen Widerspruch. Aber andererseits war Paulus mit Sicherheit, wenn man alles durchliest und noch mehr, jetzt kann ich nicht alle Briefe lesen, aber wenn man Paulus genauer betrachtet, hat er nie gesagt, naja, dann vergesst alles, macht, was ihr wollt. Gnade bedeutet, glaube an Jesus und mach, was du willst. Es war eingebunden in einer Lehre dessen, dass wir Gott gehorsam sein sollen. Das bedeutet auch Gnade. Das heißt, ich darf mich Gott gegenüber, als sein Kind ihm, bin ich ihm geweiht, wie wir auch gelesen haben bei Jesus. Und ich kann seine Gebote befolgen aus Liebe. Das war auch schon bei den Juden so, das war jetzt nicht nur bei den Christen. Nur wir sind dem nicht mehr unterstellt, weil wir durch Christus frei geworden sind. Das zu verstehen ist ja, im Gesamten nicht ganz einfach. Aber ich denke, über die Jahrhunderte gab es immer diesen Kontrast, dass man gedacht hat, ja, schaut euch an, da ist das Dunkle und da ist das Helle. Und dabei verpassen wir oft, dass Gott es immer gut mit uns meint, dass es nicht böse gemeint ist. Und deswegen kann es auch nicht sein, ja, dass wir dann letztendlich negativ über seine Gebote sprechen oder denken. Ja, und ich hoffe, ja, das hat uns ein bisschen geholfen. Ich denke, es ist mal ein ganz interessantes Thema. Das ist sehr gut.